Ich erlebe immer wieder, auch wie hier, wenn man an einen Ort geht, wo man niemand wirklich kennt oder vielleicht einmal vom Gesehen her, wie von Anfang an gerade eine Verbindung da ist. Und dann merkt man einfach, es ist der gleiche Gott, wo wir glauben. Es ist Jesus Christus, der unser Erlöser ist, aus Gnade. Und es ist der Heilige Geist, der uns verbindet und zu einer Familie zusammengeschweißt hat. Egal, ob die wir jetzt kennen oder nicht, man spürt es einfach, dass wir auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Aber ich habe gedacht, weil ich das erste Mal hier bei euch bin, werde ich gleich ein paar Sachen aus meinem Leben erzählen, damit ihr ein bisschen wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Euch interessiert doch sicher mein Lieblingsessen und meine Schuhgröße und weiss ich was alles. Und dann habe ich gedacht, dass ihr nicht immer nachdenken und röteln müsst, ich euch das gerade am Anfang ein bisschen erzähle. Also ich bin geheiratet mit Cornelia, sie hat heute Morgen leider nicht mitkommen können. Wir haben zwei erwachsene geheiratete Söhne und daraus sind schon drei Grosskinder geworden. Zwei sind gerade noch in Bearbeitung bestellt. Sie sind noch nicht ganz fertig, aber das eine sollte in den nächsten Tagen schon das Licht von dieser Welt erblicken und das Nummer 5 kommt im April dann auf die Welt. Also, man hat nicht weniger Arbeit, auch wenn man älter wird. Es geht einem nie aus. Wir freuen uns drauf. Ich leite auch seit jetzt über 30 Jahren die christliche Buchhandlung Dynamis in Oftringen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, es ist eine christliche Buchhandlung. Ich durfte die mitgründen damals. Ich weiss noch, der erste Tag, wo wir da haben, den Laden aufgetan. Ich hatte keine Ahnung von Buchhandel und irgendetwas. Und habe am Morgen noch geschaut, wie die Kasse funktioniert. Und jetzt sind 30 Jahre daraus geworden. Und bin immer noch voll motiviert, zusammen mit meinem Team in dieser tollen Arbeit dürfen stehen. Bücher, DVD, Musik, Bibel, Geschenk, alles, was dient und aufbaut und schön ist, dürfen anzubieten und weiterzuverkaufen. Ich persönlich habe immer am meisten Freude, wenn wir Bibel verkaufen können. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen verstaubt für die einen, aber für mich ist das einfach immer herrlich. Ich habe mal nachgeschaut in der Statistik, und wir verkaufen im Durchschnitt aufs Jahr gesehen, mit allen, auch den grossen Bestellungen von Bibeln, jeden Tag, Arbeitstag im Schnitt 5 Bibeln pro Tag. Halleluja! Das macht mir Freude. Und wir haben tatsächlich auch immer wieder Menschen, die kommen in Laden, die haben keine Ahnung, was eine Bibel ist. Die wissen nicht einmal, dass es ein Altes und ein Neues Testament gibt. Aber irgendwie haben sie das Gefühl, sie wollen jetzt eine Bibel kaufen und drinnen lesen. Es ist gerade kürzlich wieder jemand gekommen, ist ein italienischer Mann gewesen. Der hat mir erzählt, er hat gerade Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und privat und hat sich daran erinnert. Er ist katholisch aufgewachsen irgendwie an seine Zeit als Jugendlicher in der Kirche, dass die Bibel ein gutes Buch ist und dass das ihm könnte helfen. Dann ist er eine Bibel gekauft. Einfach so, weil er gespürt hat, das hilft ihm. Oder was mich auch fantastisch dunkt, wenn die Eltern mit den Kindern kommen und die Kinder ihre erste Bibel auslesen dürfen. Das ist so herzig, wie die Kinder überlegen und welche ist echt die schönste und die beste und so weiter. Und dann geht es so ziemlich lang bei einigen. Bei anderen müssen die Eltern entscheiden schlussendlich. Aber manchmal ist die Kinder die Bibel wie einen Schatz an sich nehmen und zur Tür ausgehen und eine riesen Freude haben. Okay, das ist mein Job. Christliche Buchhandlung Oftringen, dürfen gerne einmal eines vorbeikommen. Ich bin auch seit, bei mir ist alles 30 Jahre geheiratet, 30 Jahre Buchhandlung Dynamis und bin auch seit 30 Jahren im Vorstand von der Pfimi Zofingen. Pfingstgemeinde in Zofingen, ist auch schon bald eine lange Zeit. Und freue mich, dürfen auch dort in der Gemeinde arbeiten. Ich bin selber nicht Pastor, ich bin nur der Älteste und Vorstandsmitglied. Aber ich habe in dieser Gemeinde, ich bin ja schon länger in dieser Gemeinde, ich glaube, schon alles gemacht, was man machen kann. Ich habe angefangen vom Kübel lehren über Sonntagsschule und dann eine Jungschar gegründet und Jugendleiter gesehen und junge Erwachsenenarbeit gemacht und Hauskreisleiter und Hauskreisarbeit geleitet. Und ja, ich glaube, schon alles gemacht, was man kann. Und habe immer noch sehr Freude am Gemeindeleben. Ich war kürzlich an einem Geburtstag eingeladen von meinem älteren Sohn. Und er hatte einen Kollegen eingeladen. Und er hat eben gesagt, dass ich sein Vater sei und so, was ich mache. Dann schaut er mich an, das war etwa so 24 und ich habe mich sehr erstaunt, dass so ein junger Mensch so etwas fragt. Er hat gesagt, erstaune, dass ich schon so lange im Gemeindeleitung und Vorstand inne bin und nicht frustriert und zermürbt und verletzt bin. Und ich dachte, hä? Auf so einen Gedanken wäre ich noch gar nie gekommen. Ein junger Mensch stellt sich so Gemeindearbeit vor, dass man da irgendwann mal eines ziemlich frustriert ist. Und dann habe ich ihm sagen, nein, überhaupt gar nicht. Ich bin nicht einmal auf den Gedanken gekommen. Er hat mich mit grossen Augen angeschaut, vielleicht hat er schon anders erlebt, ich weiß es nicht. Und hat ihm müssen sagen, schau, ich liebe Gott und ich liebe die Menschen. Und wenn man die Menschen liebt, dann tut man ihnen vergehen. Und zwar sofort und zwar sehr schnell. Weil ich habe sie selber auch nötig, dass man mir vergibt. Ja, und so liebe ich die Menschen, liebe Gott und liebe Gemeindearbeit und liebe sein Reich. Und auch nach einer langen Zeit bin ich immer noch voll motiviert, Reich Gottes zu bauen. Aufgewachsen bin ich nicht in einem christlichen Elternhaus. Wir haben vom Glauben sehr wenig bis nichts mitbekommen. Mein Vater war Alkoholiker, gewalttätig und so weiter. Wir hatten etwa Polizei im Haus. Und meine Eltern haben sich relativ früh dann auch geschieden. Und ich habe von meinem Vater her also nicht nur wenig Annahme und Liebe bekommen, sondern das Gegenteil erlebt. Einfach abmachen und negativ und du bist nichts und du kannst nichts, so ein bisschen in dieser Art. Und ich bin dann am Anfang von der Lehre gerade, habe ich ein Zimmer genommen, bin daheim ausgezogen und er denkt, irgendjemand in dieser Welt muss es doch Liebe geben, muss es doch Annahme geben, muss es doch Frieden geben, muss es doch irgendetwas geben, was sich lohnt, dafür zu leben. Und ich habe mir überlegt, vielleicht finde ich das in den Drogen. Hat tatsächlich gemeint, die Menschen seien glücklich. Okay, ab in die Drogenszene, anfangen rauchen, trinken und das ganze Zeug, was dazugehört, einfach auf der Suche. Auf der Suche nach Annahme, nach Liebe, nach Frieden. Und habe aber müssen feststellen, nach 2-3 Jahren, dass es dort auch nicht zu finden ist, sondern das Gegenteil der Fall ist, ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Natürlich hat man sich das nicht zugegeben und immer gesagt, ja, ist alles super, ist auch wunderbar, wir sind alles coole Leute. Aber uns ist es miserabel gegangen, innerlich. Aber niemand hat das getraut, im anderen so zu sagen. So ist das so ein bisschen gelaufen. Und dann mag ich mich erinnern, ich war etwa, ich weiß nicht, 16, 17 gewesen, dort, wo ich das Zimmer hatte, ist so ein Evangeliumszelt gestanden, ein weißes Zelt. Und ich wusste, das sind Frommi, wo da jeder noch oben dort runterlaufen. Und habe denen ein bisschen zugeschaut, bin auf meinem Töffli gehockt, ich weiß noch ganz genau, meinem frisierten Töffli, wo ich stolz bin drauf gesehen. Und dann in der Ort sie Radar gekommen bin. Und damals war es noch 60 gewesen, oder? Und der Töffli ist noch ein bisschen schneller gelaufen. Okay. Und dann hat eine Stimme in mir ganz deutlich gesagt, geh dort in das Zelt. Da findest du ganz genau das, was du suchst. Kurzen Moment überlegt und habe gesagt, nein, mache ich nicht. Ich will mir nichts mehr sagen. Ich lebe nur noch, was ich will. Ich mache nur noch, was ich will. Und ich will nicht mehr irgendjemandem folgen. Und bin ab in die nächste Beiz gefahren. Dort hat mich Gott zuerst mal ganz klar eigentlich gerufen und habe mich ganz klar gegen ihn entschieden. Und dann ist es nicht lang gegangen, ein Jahr, das ist Gott mir begegnet. Und zwar war das an der Arbeitsstelle, ich bin an einer Maschine gestanden und urplötzlich durchströmt mich genau das, was ich gesucht habe. Eine Freude, ein Frieden, eine Liebe, ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein, das ich noch vorher in dieser Art noch nie irgendwie erlebt habe und mir auch nicht vorstellen konnte. Ich dachte, was ist jetzt das? Ich bin nicht mehr rausgekommen und dann bin ich zu einem Arbeitskollegen gegangen, wo ich gewusst habe, der ist fromm. Ich habe gesagt, du, was ist das? Ich habe plötzlich so einen Frieden, eine Freude in mir. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist besser als jeder Trip und alles, was wir gehabt haben. Dann hat er gesagt, ja, das ist eben Gott. Und dann habe ich gedacht, wenn das Gott ist, dann muss ich das haben. Das ist genau das, was ich suche. Und habe mich erinnert, ich habe daheim noch von der Konfirmation, wo ich lieber nicht sage, was wir alles gemacht haben, eine Bibel, habe die vorgeholt aus dem Keller, habe die Bibel noch gelesen und habe gestaunet, dass von Jesus drinnen steht und von Liebe und eine Kranke geheilt hat. Ja, und habe dann das berühmte Gebet gesprochen, wie so viele auf der Bettkante, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich die jetzt erleben. Und ich bin immer so blöd vorgekommen, das erste Mal betet in meinem Leben. Es war so komisch gewesen. Du sagst etwas, es ist niemand im Zimmer und du hörst deine Worte selber. Beten war für mich ganz komisch gewesen. Aber in dem Augenblick hat Gottes Gegenwart das Zimmer erfüllt und mich erfüllt. Und ich habe den himmlischen Vater dürfen kennenlernen. Es war also ein gewaltiges Erlebnis gewesen. Und das Erlebnis hat dazu geführt, dass ich 180 Grad umgekehrt habe und seither einfach im Reich Gottes tätig bin, Jesus liebe, weil er so gnädig und gut zu mir war. Von dann an ist mein Leben bergauf gegangen. Es hat natürlich noch Zeit gebraucht. Ich habe ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich aufgehört zu rauchen. Und vor der Taufe haben wir noch alles verkiffen, das wir noch hatten, weil wir es nicht vorgehen wollten. Es war schade dafür. Aber irgendwann war das alles vorbei und durfte für dieses neue Leben leben. Was mich erstaunt hat, als ich das erste Mal in eine Gemeinde gegangen bin, das war in Basel, in Pfimi. Lange Haare, Jeans, geschmückt und so weiter. Und dort waren Menschen, damals noch, mit Krawatten, weißen Hemden, Kittel und so. Müssen wir uns das Bild vorstellen. Und warum ich wieder in die Gemeinde gegangen bin, die haben mich alle freundlich gegrüßt. Die haben mich alle nett zu mir, die haben mit mir geredet. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Und für mich haben die alle so eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt. Das war für mich wie so ein Schein um die Menschen herum. Und in die Gemeinde bin ich wieder gegangen, weil ich gemerkt habe, die Menschen nehmen mich an, wie ich bin. Ja, und wenn das nicht so gewesen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre, ich hätte noch ein bisschen mehr Gnade gebraucht, auf dem Weg zu bleiben. Aber da möchte ich euch auch daran erinnern, seid wirklich nett und freundlich mit den Menschen. Ist gleich, wie sie aussehen, wo sie herkommen. Das ist das, was schlussendlich sie überzeugt. Ein bisschen später hat mir dann Gott wirklich eine wunderbare Frau geschenkt. Und so weiter. Den Rest kennt ihr ja, habe ich schon erzählt. Das ist so ein kleiner Abriss von meinem Leben. Der Vers Jesaja 51,1 hat für mich eine bestimmte Gültigkeit. Da steht, er ließ mich finden, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten und es schien denen, die nicht nach mir fragten. Ich habe nicht nach Gott gesucht, aber Gott hat mich gesucht und hat sich mir offenbart. Und man hört ja immer so die Geschichten von anderen Ländern, von Menschen aus anderen Religionen, wie Gott ihnen begegnet, durch Träume und Visionen und die sich dann bekehren. Passiert auch in der Schweiz, in einem kleinen Dörfli im Oberbaselbiet, dass Gott sich offenbart. Und hinterher habe ich erfahren, dass die Mutter von diesem Kollegen gebetet hat, für ihren Sohn und für seine Kollegen und Freunde, die ich auch dazu gehört habe. Und eigentlich ist dann so wie eine kleine Erweckung entstanden, es haben sich etwa 6, 8 so aus unserer Clique bekehrt. Wir sind ja alle dort in die Gemeinde gegangen, die haben gerade ein bisschen Zuwachs gehabt. Aber der Ursprung war eigentlich, weil die Mutter gebetet hat. Jemand betet für mich, der sonst mich nicht kennt hat. Und es ist einfach gewaltig, was das Gebet von Eltern bewirkt, wenn sie für ihre Kinder beten. Ja, da möchte ich euch ermutigen. Vielleicht hast du auch Kinder, Grosskinder, die den Weg noch nicht gehen. Bleib dran. Wir haben das gerade erlebt, jetzt auch in der Gemeinde. Da hat ein ehemaliger Ältester hat ganz lang für seinen Sohn gebetet. Der war wirklich in der Welt gewesen. Und hat Gebetsstunde für Gebetsstunde und Frühgebet für Frühgebet immer für den Sohn gebetet. Und manchmal war es fast langweilig gewesen. Und ich habe ehrlich gedacht, wie soll das nochmal gehen? Was hat der für eine Ausdauer? Ich weiß nicht, wie lange er gebetet hat, 5 Jahre, 10 Jahre. Aber er hat sich vor etwa 2 Jahren ist er bekehrt, hat eine gläubige Frau geheiratet und geht jetzt in eine Gemeinde. Halleluja! Die Mutter von meinem Kollegen hat für uns gebetet und es ist etwas passiert. Eine kleine Ermutigung, einfach daran festzuhalten und zu glauben, auch wenn es lang geht. Auch wenn es lang geht. Gut, jetzt möchte ich gleich noch schnell ein bisschen predigen. Und etwas aus dem Wort Gottes anschauen. Aber ich denke, dass ihr ein bisschen wisst, wer da vor euch steht. Wäre es gar nicht schlecht, etwas zu erzählen. Ich könnte noch viel erzählen, noch lange erzählen. Das Thema heute Morgen ist der gute Kampf des Glaubens. Und jetzt dürftest du den Bibelvers einschalten. Oder ich. Jawohl. Danke. 1. Timotheus 6,12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte am ewigen Leben fest, das Gott dir geschenkt hat und das du vor so vielen Zeugen bekannt hast. Wir werden miteinander anschauen, warum es denn ein guter Kampf ist. Das kleine Wort gut hat ganz eine tiefe Aussage. Wir werden dann auch schnell anschauen, warum es überhaupt noch Kampf gibt und was der Kampf vom Glauben ist. Aber bevor ich jetzt die 3 Aspekte kurz erläutere, möchte ich noch einen Gedanken weitergeben, wo mir einfach aufs Herz gekommen ist, noch die Vorbereitung, die ich da einschieben und euch einfach da weitergeben möchte. Der Paulus, der erfahrene und bewährte Apostel, tut da den Timotheus daran erinnern, als Jüngling, als Zögling, an die Wahrheiten. Der Paulus sagt das im Timotheus. Wie wenn er das vergessen hat, kommt ihm vor, als müsste er das wieder hören. Und wenn man den Vers liest, tut der Paulus das nicht einfach nur so nebenbei sagen, sondern es stehen die Wörter drin wie: Timotheus, ich gebiete dir, ich schärfe dir ein, den guten Kampf vom Glauben zu kämpfen. Am Bekenntnis, das du vor vielen Zeugen schon gemacht hast, für Christus festzuhalten, die Gabe, die in dir ist, die Gott dir geschenkt hat, empfachen und zu brauchen, das Evangelium zu predigen und was er alles dem Timotheus denn damals hätte müssen sagen. Irgendwie haben wir es immer wieder nötig, wie der Kaffee automatisch kalt wird, dass wir daran erinnert werden, was Gott eigentlich für Pläne für unser Leben hat. Und die Pläne sind für jeden ganz anders. Also ich habe mir in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, ich muss sagen, keinen Tag können vorstellen und planen in all diesen jetzt 40 Jahren, wo Gott mich geführt und geleitet hat. Es ist sein Plan. Es ist sein Willen und es ist seine Gnade. Und so hat er auch mit euch, jeder einzelnen Person und auch mit der Gemeinde, hat er einen Plan, wo er auch zeigt, wo er auch zu euch redet. Aber manchmal vergessen wir es wieder. Und darum ist es wichtig, dass man immer wieder zurückkommt zu dem, was Gott uns gesagt hat, auch als Gemeinde. Was haben wir für eine Berufung, was haben wir für ein Ziel, was möchte Gott mit uns tun? Weil es gibt keinen anderen Weg. Ich habe gemerkt, dass wenn wir es vergessen, Gott uns immer wieder daran erinnert. Und er erinnert uns so lange, bis wir es machen Und wenn das Leben lang geht, der geht nicht auf. Es geht auch nicht anders. Wenn Gott einmal etwas gesagt hat, dann hat er es gesagt. Wir hatten zum Beispiel immer ein Beispiel, von vielen daran erinnert, das Wort zu studieren. Ich habe das mehr oder weniger gemacht. Und es ist immer und immer und immer und immer wieder gekommen. Und dann habe ich Bibelschule gemacht und kürzlich nochmal eine Bibelschule gemacht. Gott möchte das jetzt einfach von mir. Bei jemand anderem ist es etwas anderes. Und da möchte ich einfach euch da ermutigen drin, den Weg zu gehen, den Gott für dich geplant hat, was er dir zeigt. Und Gott ist ein Gott, der redet. Wir sehen es schon im Alten Testament, Psalm 103, ein bisschen weiter steht, dass er in Mose seine Wege kundgetan hat. Im Johannes Evangelium steht, er tut seinen Freunden sagen, was er für Pläne hat. Und ich weiss, Gott hat auch zu dir geredet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Gott hat einen Plan, auch mit dieser Gemeinde, mit euch. Es ist der Plan, den er schon immer hatte. Ich weiss da nicht, in euren Herzen wird er sein. Das Glaubensleben ist ja nicht, wie die heutige Gesellschaft davon ist, einfach nur so ein kurzes Aufflackern von einem Hype, ein Knopfdruck auf die Enter-Taste und so weiter, sondern das Glaubensleben ist ja ein langfristiges, ausdauerndes Ziel, ein Prozess, wo wir nie draußen sind, wo wir das ganze Leben dran sind. Und Gott hat Geduld mit uns, ich bin so froh. Ich hatte die Geduld nicht mit mir, wie Gott mit mir hat. Ich bin froh, dass er geduldig und gnädig ist und Zeit hat. Und so wie der Paulus da, der Timotheus daran erinnert, hey, Timotheus, du weißt doch, für was du da bist. Tu es und mach's. Wird auch Gott uns ermutigen, das, was er in unser Herz gelegt hat, zu tun. Vielleicht nimmst du dir mal Zeit, heute Nachmittag, die Woche, und gehst in die Stille und überlegst dir mal, was hat Gott mir eigentlich schon alles gesagt? Soll ich Sonntagsschule machen? Soll ich Mission? Soll ich Musik machen? Soll ich kochen? Und weiss ich was, Gott euch dann aufs Herz gelegt hat. Tut das für ihn und tut es einfach wieder machen. In diesem Bibelvers da, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, spricht der Paulus von einem Kampf. Und das hören wir nicht immer alle gleich gern. Viel lieber sind doch uns manchmal so die Wahrheiten, die schönen Wahrheiten aus dem Wort Gottes, wenn es um Vergebung und um Gnade und seine grosse Liebe geht, seine Verheißungen, seine Fürsorge, alles herrliche Themen. Aber genau, dass wir all die Sachen bekommen haben von Gottes Seite her, die ganze Gnade und Kraft vom Heiligen Geist, hat Christus einen sehr, sehr harten Kampf müssen auskämpfen. Und der Kampf für ihn, wir wissen es ja, ist so stark gewesen, dass er sein Leben hat gelassen, damit wir all die Segnungen überkommen. Es gibt einen Kampf in unserem Glaubensleben, es gibt Aspekte in unserem Glaubensleben, wo es halt nicht so easy peasy geht und wo nicht faire Stimmung ist, sondern wo es darum geht, sich einzusetzen. Christus hat keinen Augenblick lang müssen überlegen, wo es darum gegangen ist, gehe ich auf die Welt, die Menschen erlösen und sie wieder in Verbindung mit dem Vater zu bringen. Er hat das sofort von uns, sofort. Und wenn es nur du gewesen wärst, er hat es tatsächlich gemacht, kann man manchmal kaum fassen. Er hat es für mich gemacht, er hat es für dich gemacht, weil du für ihn so wertvoll bist. Jetzt finden wir da in der Bibel ja verschiedene Illustrationen, Vergleiche, Bilder, die uns göttliche Wahrheiten näher bringen und verständlich machen. Ein Bild hat ja mehr als 1000 Worte, sagt man. Und in diesem Bild geht es jetzt eben um einen Kampf. Und da kommt so ein kleiner militärischer Spruch zum Zug. Es geht um geistliche Festungen, es geht um Angriff und Verteidigung, es geht um Waffenrüstung, um Sieg, um Niederlage, um Leben und Tod. Und die Bibel redet auch sehr viel von Belohnungen. Das finde ich so herrlich. Es ist uns gar nicht immer mal bewusst, dass alles, was wir tun für ihn, belohnt wird. Alles. Herrlich. Es gibt einen Kampf, aber es gibt auch eine Belohnung. Der Kampf, den die Bibel nennt, ist erstens einmal nicht ein Kampf gegen Menschen. Es ist immer ein Kampf für Menschen. Jesus hat seinen Kampf durch sein Leben und Tod für uns gemacht, für dich gemacht. Und der Kampf, den die Bibel nennt, ist immer für die Rettung von Menschen, dass es Menschen besser geht. Und darum hat der Glaubenskampf immer im Neuen Testament Ewigkeitsbedeutung. Der ist absolut lebensbejahend, nicht zerstörend oder irgendwie so. Der Glaubenskampf ist, wo der Paulus auch hier redet, ist lebensrettend, heilend, wo uns weiterbringt, pro life, fürs Leben und für die Menschen. Mit Kampf verbinden wir immer zuerst so einen kleinen Gegner. Den gibt es auch. Aber der Kampf ist einzig und allein ums Reich Gottes, um die, um Menschen, die noch nicht gerettet sind. Es geht um Christus. Es geht nicht so sehr um unser Ego und unser Ziel, sondern es geht um die Wahrheit von Jesus, die in dieser Welt ausbreitet werden soll. Wer unser eigentlicher Feind ist, ich werde noch mal kurz darüber reden. Wir schauen uns an, lesen wir im Epheserbrief 6. Epheserbrief 6, ab Vers 10. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr in allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Auch der Paulus war einer, der für die Menschen gekämpft hat, aber gegen das Böse. Die Bibel nennt den Feind ja den Vater von der Lüge, die Ursache von allem Bösen. Es ist unglaublich, der will die Menschen zerstören, der will die Menschen verletzen, der will auch die vom Glauben abbringen, der will, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. Einfach nur tragisch. Und er ist auch der, der das ganze Chaos auf dieser Welt verursacht. Er alleine. Und da geht es einfach darum, in diesem Kampf für die Menschen, Menschen rauszureissen. Aus dieser Blindheit raus oder aus dem Irrdenken raus, wo Menschen drinnen sind. Weil es ein geistlicher Kampf ist, nützen natürlich auch irdische Waffen nichts. Kein Panzer oder irgendein Sturmgewehr kann da irgendetwas ausrichten. Gar nichts. Wo der Petrus Schwert gezogen hat und Jesus wollte verteidigen bei der Gefangennahme, ihr wisst ja die Geschichte, hat er tatsächlich hier auf einen Römer einschlagen und Jesus befreien, hat zum Glück nur das Ohr getroffen. Und Jesus sagt, Petrus, steck das Schwert weg. Wer das Schwert zieht, kommt das Schwert um und hat dem Soldat, der ihn gefangen genommen hat, das Ohr wieder angesetzt und geheilt. Unsere Waffen sind ganz anders. Das Reich Gottes funktioniert ganz anders. Die grösste Waffe, tönt verstaubt, ist tatsächlich das Gebet. Halleluja. Durch das Beten sind, glaube ich, am meisten Menschen gerettet worden überhaupt. Ich glaube, nicht durchs Reden, sondern durchs Beten. Wir kämpfen mit der Liebe von Gott in Wort und in Tat. Wenn wir jemandem etwas gut tun, aus Glauben, und wir haben keine Reaktion, müssen wir nicht denken, es war falsch gewesen. Wir wissen nicht, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Und ich denke, die Menschen nehmen viel mehr wahr, als uns das bewusst ist. Und darum dürfen wir wirklich säen und gute Taten und Werke austeilen. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit und mit der Kraft vom Heiligen Geist und so weiter. Und Engel kämpfen auch noch für uns. Kämpfen, dass Menschen gerettet werden. Es ist echt fassungslos und macht uns ja alle betroffen, wenn wir in den Medien lesen, wie ja schon seit längerer Zeit die Gruppierungen aus dem radikalen Islam, IS und Dschihad und all die, wie die zerstörerisch wirken. Und so etwas ist einfach unmenschlich, so etwas ist einfach wirklich teuflisch, das kommt nicht von Gott. Und denen ihre Gott ist nicht der Gott von der Liebe, der der wirkliche Gott ist. Die sind in einem Irrglauben aufgesessen und haben keine Ahnung, was sie eigentlich machen. Sie sind wirklich Verführte vom Wind. Einfach nur tragisch. Ich habe jetzt gerade kürzlich hat man gehört, dass sie jetzt sogar anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und umzubringen, intern. Was ist das anders als das Reich vom Finns, wo uneins ist und sich selber zerstört? Die Menschen, die dort drinnen sind, die brauchen unbedingt eine Rettung. Die brauchen unbedingt Christus. Die brauchen unbedingt Erlösung und Befreiung, wie viele andere auch. Denen ihre Gott ist nicht unser Gott, das ist wie Tag und Nacht auseinander. Wir haben den Gott von der Liebe, der rettet, der sucht, der hilft, der heilt und nicht einer, der die Sachen macht, die sie machen. Vielleicht hier noch eine Bibelstelle dazu. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Gott hat uns aber nicht einen Geist dieser Welt gegeben, sondern einen Geist, damit wir das begreifen können, was uns von Gott geschenkt ist. Genau darum ist das Gebet so wichtig, weil es ein geistlicher Kampf ist. Und ich kann im Gebet tatsächlich Menschen freisetzen. Da fällt mir gerade noch eine Episode ein, auch noch aus dieser Zeit, wo ich rebellisch war, wo ich Gott noch nicht gekannt habe. Die Heilsarmee ist, da kann man ins Restaurant singen. Leider auch dort, wo wir gehockt sind und unser Bier getrunken haben. Wir haben sie natürlich so ein bisschen ausgelachen, oder? Alle zusammen in der Gruppe. Aber ich habe ganz klar dann schon gespürt, wow, da kommt eine Macht rüber, da kommt ein Licht rüber, da kommt eine Liebe rüber, die einfach außerirdisch ist. Und der Dienst, weil sie hier haben, hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Und wenn noch jemand betet für die Menschen, dann kann wirklich etwas passieren. Ob wir wollen oder nicht, oder uns bewusst sind oder das nicht, wir sind auch in einem geistlichen Kampf. Der Find ist immer noch ein bisschen um und wirkt. Nicht an uns, aber in dieser Welt. Und den Kampf müssen wir kämpfen, ob man das weiß oder nicht, wir sind einfach gezwungen dazu. Jetzt wollen wir mal anschauen, warum es ein guter Kampf ist. Jetzt wird es gut und jetzt wird es cool. Es ist ein guter Kampf. Das Wort gut ist nicht nur so zufällig da drin. Es ist ein guter Kampf, weil der Hauptkampf, den wir nie hätten können selber machen, bereits ausgekämpft ist. Und Christus, der Richtige, bereits gesiegt hat. Christus hat definitiv rechtsgültig den Hauptsieg über jede Macht von der Finsternis, über die Sünde, über alle Sicht und unsichtbare Macht triumphierend beendet. Es ist ein guter Kampf, weil der Sieg bereits da ist. Halleluja! Der Sieg ist da! Und der gute Kampf besteht nur noch da drin, oder hauptsächlich da drin für uns, dass wir das für uns beanspruchen. Dass wir mit Christus leben, und in diesem Sieg innen wandeln. Christus sitzt zur Rechten vom Thron Gottes und herrscht und wartet, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind. Es ist noch Zeit, bis es so weit ist, ich komme dann noch drauf. Es ist ein guter Kampf am Glauben, weil wir dürfen von einem triumphalen Sieg ausgehen, von Christus. Und in ihm haben wir den genau gleichen Sieg auch. Unser Kampf ist viel mehr, dass wir an ihm dranbleiben. Kennt ihr sicher auch, he? Der Alltag und die Medien und die Arbeit und die Müdigkeit. Und dann mit der Zeit und mit den Jahren und noch der Schlaf dazu und noch die Haushaltung. Aber man kann auch beim Glätten beten und Gott loben und preisen, das wisst ihr. Ich mache sehr viel auch im Auto. Unser Kampf ist es, am Weinstock dran zu bleiben. Und der Find, wenn er euch schon verloren hat, versucht er wenigstens die Verbindung durchzuschneiden. Weil wenn wir kraftlos sind, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, am Weinstock verbunden sind und all die Nahrung überkommen, sind wir kraftlos, sind wir menschlich, sind wir irdisch und sehr schnell, ja, vielleicht gehen wir in eine andere Richtung. Das ist ein Kampf, einer von den Kämpfen, die wir zu kämpfen haben. Die stille Zeit, das Wort Gottes lesen, Gemeinschaft suchen, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Ein Kampf, aber es lohnt sich immer wieder. Manchmal würde ich auch lieber daheim bleiben. Aber immer, wenn ich gehe, sage ich, ah, ist doch gut gewesen, wenn ich gehe. Hat doch gleich gut getan. Es geht darum, den Sieg in unser Leben zu integrieren. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ich kürzlich erlebt habe. Ich muss ab und zu auf Post mit Päckchen. Und da müssen am 4. müssen die abgeben sein, wenn es Post ist, dass es am nächsten Tag ankommt. Und es war Ende Monat. Und Ende Monat hat es ein bisschen mehr Leute auf der Post und bei uns sowieso. Ich war ein bisschen knapp dran, mit dem Auto auf die Post gefahren. Und dann war ein Verkehr und noch ein Unfall. Und ich habe mich einfach, ja, ein bisschen nervös geworden. Ich bin zwar sehr ein ruhiger Mensch, ein sehr geduldiger Mensch, aber ab und zu, ja, passiert es mir auch. Und dann komme ich auf den Parkplatz, voll. Und dachte, oh je, wie wird das in dieser Post aussehen? Wieso müssen die jetzt gerade alle jetzt da sein, die nicht das Päckchen auf die Post bringen? Gegangen in die Post rein und habe schon gedacht, voll. Ich habe gar nicht mögen aufs Zettelnummer schauen, weil ich wäre so frustriert gewesen, bis ich endlich drankomme. Und dann sehe ich im ersten Schalter, steht irgendeine ausländische Person, die nicht Deutsch kann und irgendwie Geld will einzahlen. Ich dachte, oh, das geht ewig. Am zweiten Schalter kauft jemand ein Handy und sie haben da Mühe gehabt mit dem Vertrag auszufüllen. Am dritten Schalter hat jemand so ein Spiegel in Rechnungen einzahlen und total hat nicht gestimmt. Post von Leuten und ich habe meine Päckchen abgeben. Ja, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Und dann hat plötzlich Gott zu mir geredet. Er hat gesagt, hey, hallo, ich bin auch da, du bist doch mein Kind. Da habe ich plötzlich gemerkt, ah ja, wo bin ich eigentlich? Und habe angefangen, dieser Postin einfach so zu beten, an Gott zu denken. Und innert ganz kurzer Zeit, in einer halben Minute, hat sich die Atmosphäre schlagartig verändert. Plötzlich hatte ich das Gefühl, Gott sei in dieser Postin und erfüllt die ganze Post. Und Minuten sind vergangen und ich dachte, oh, hoffentlich habe ich die da lang da vorne am Schalter. Mir ist es so wohl, mir gefällt es so in der Gegenwart Gottes. Ich habe angefangen mit Leuten zu reden, gute Gespräche gehabt. Schaut, der Sieg Jesu für unser Leben beanspruchen, in unser Leben hineinnehmen. Weil das ist manchmal ein Kampf, dass man das macht. Aber es funktioniert einfach, wenn wir daran denken, und das dann auch die praktizieren. Bei diesem Kampf geht es also nicht mehr irgend um einen Sieg zu erlangen, sondern nur noch um die Auswirkungen davon ins Leben hineinzubringen. Denn Christus hat alles für uns da. Es gibt aber halt noch den Aspekt vom Kampf, vom Find, wo wir unfreiwillig drin sind, wo er da ist. Das ist ja der, der immer probiert, das auseinander zu bringen. Und schaut, Gott hat einen Plan. Und er hat einen Zeitplan. Und ich möchte mit euch jetzt einen Bibelvers anschauen, wo wir begreifen, warum dass er noch wartet. Warum dass wir noch da sind und eine Aufgabe haben. Theoretisch sollte er kommen. Genau, er ist gekommen. Er hat seinen Zeitplan. Es ist nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche es meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Es ist seine Güte und Gnade und Geduld, warum er noch wartet. Warum er uns noch da lässt. Und warum wir auf dieser Erde noch sind. Und warum wir als Gemeinde in Lenzburg sind. Es ist seine grosse Liebe zu allen Menschen. Er verzögert nicht, wie das steht. Sondern er möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Und er möchte, dass auch wir noch mehr in sein Bild verwandelt werden. Es ist Gnade, dass er eigentlich noch wartet. Irgendwann wird die Zeit vorbei sein. Und die Gnadezeit ist dann durch. Jetzt haben wir sie noch. Jetzt dürfen wir noch von diesem Sieg in Anspruch nehmen und in diesem Sieg leben. Schaut, es ist ja zum Beispiel an einer Olympiade oder an einer Weltmeisterschaft ist sie auch so. Da macht der Athlet den Podestplatz. Und später, ein paar Stunden oder Tage später, ist dann die Siegerehrung. Und dann wird er eingesetzt dann als Weltmeister. Und da ist das genau gleich. Christus hat den Sieg vollbracht. Aber die Siegerehrung und der Siegespreis kommt er erst noch über. Und wer ist das? Das bist du. Du bist der Siegespreis für Jesus. Gemeinden sind der Siegespreis für Jesus. Darum hat er es ja gemacht. Und irgendeinmal werden wir dann bei ihm sein. Aber jetzt noch nicht. Jetzt sind wir noch da, damit Menschen noch gerettet werden. Bis der Zeitpunkt kommt, geht es darum, weiter Belohnung einzusammeln für unseren Herr. Es ist sein Sieg und wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Und es lohnt sich, wirklich mitschaffen. Denn es wird 100-fältig, 60-fältig, 30-fältig vergolten. Das gibt nicht nur 0,5% Zins oder sogar Minuszins. Gewaltige Zins im Himmel. Und jedes Glas Wasser, das du weitergehst im Glauben, wird verhundertfacht oder verfünfzigfacht. Ich weiß auch nicht genau, wie es wird sein. Es wird belohnt werden und es lohnt sich. Und denk nicht, ja, ich mache ja nur Sonntagsschule und tue Kind hüten oder irgend so, oder ich mache nur Jungschar. Wie ich gesagt habe, wir wissen manchmal nicht, was alles passiert, was wir in die Menschen hineinlegen, wo später der Samen aufgeht. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre später. Ich mag mich heute auch noch an Sachen erinnern, wo Menschen mir gut zu tun haben. Das bleibt einfach. Und das bleibt in Erinnerung. Jeder Dienst für Christus lohnt sich und ist wichtig. Sein Reich ist nicht aufzuhalten. Halleluja. Sein Reich wird kommen. Christus ist der Sieger und wir sind mit ihm Sieger und dürfen seine Mitarbeiter sein. Wir haben den Kampf nach außen und die Menschen aufklären. Also manchmal ist es schon verrückt, auch im Buchladen, dass es Leute gibt, die keine Ahnung haben, dass es eine Bibel gibt, wo es ein Altes und ein Neues Testament gibt und das bei uns in der Schweiz. Das ist ein Kampf. Und du musst nicht ins Flugzeug steigen für die Mission. Du kannst einfach zu deiner Haustür aus und zu deinen Nachbarn gehen. Du bist schon in der Mission, wenn sie nicht schon Christen sind. Und da geht es darum, wir wissen es, Menschen aufzuklären über das Evangelium und dann mit Liebeswerk und Gebet versuchen, Christus lieb zu machen. Würden wir uns auf diese Ziele konzentrieren und nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten, hätten wir manchmal auch weniger Probleme im Leben. Und manchmal auch weniger Probleme in der Gemeinde, wenn wir unser Ziel würden verfolgen, unsere Vision würden verfolgen, das würden verfolgen, was Christus geplant hat. Und dann möchte ich euch eines zum Schluss einfach ermutigen dazu, überlegt ihr, zu was Gott dich berufen hat. Vielleicht als Lehrerin im Job, ist egal was es ist, aber jeder, wirklich jeder, es kann niemand sagen, ich nicht, hat eine Aufgabe und darf für Christus etwas tun, damit sein Lohn von seinem Kampf gross und grösser und unendlich gross wird. Und schlussendlich gehören wir auch zum Lohn von ihm, wir selber. Und darum ist auch der Kampf nach innen, nicht nur nach außen, wir selber, dass wir langsam aber sicher Christus ähnlich werden und ablegen, was nicht zu ihm gehört. Der Paulus kann sagen, im 2. Timotheus 4,7: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das wünsche ich für mich, das wünsche ich für uns alle. Nicht nur, dass wir Glauben bewahren, sondern dass wir wachsen drin und Männer und Frauen werden in Christus. Leute, uns auch immer wieder füreinander einstehen, füreinander kämpfen und in Unstimmigkeit sein, miteinander reden und wenn es geht, einander vergeben und das Ziel anschauen. Psalm 103, Gott hat ihm Mose die Wege gezeigt, wo er will gehen. Gott redet, Gott zeigt es. Und wenn wir auf diesem Weg gehen, dann kommt es gut. Und wenn wir vielleicht einmal ab dem Weg sind, nicht so schlimm, dann geht man einfach wieder zurück. Dort hin, was er von uns will. Amen. Ich möchte noch beten. Ich möchte auch einen Moment von der Stille gehen, wo vielleicht wir einfach auf ihn hören und er dir vielleicht auch zeigt, was er von deinem Leben will. Und vielleicht nicht heute Morgen, aber vielleicht plötzlich in dieser Woche kommt er zu sehen, ah ja, das hat er ja mal gesagt zu mir. Wir werden einfach auf ihn hören und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Herr Jesus, ich bin so begeistert von dir, dass du so voller Liebe bist. Und Jesus, du bist treu und du bleibst treu, auch wenn wir untreu sind. Du liebst uns, Herr, mit Haut und Haar, brutto. Danke dir, Herr, dass ich meine lieben Geschwister die jetzt auch hier segnen darf. Und ich bitte dich, Herr Jesus, Herr, dass du zu ihnen redest und auch die kommende Zeit einfach wieder vorholst, Herr, was vielleicht zudeckt und verborgen ist. Wo sie, du möchtest, dass sie dir dienen. Danke dir, Herr, für Menschen, die hinzukommen. Danke dir, Herr, für neue Kraft, um der Gemeinde zu dienen, um einander zu dienen. Herr, du bist gut. Danke dir, dass du mit deinem Segen kommst, dass du mit deiner Salbung kommst. Herr, dass du mit deinen Gaben kommst. Du bist unschlagbar im Gehen. Danke dir, Jesus. Danke dir jetzt auch für den herrlichen Sonntag und dass du mit uns bist. Amen.